Willkommen einmal mehr zu meinem Leiter-Podcast. Wir glauben, dass wenn Leiter besser werden, dass alle Menschen darum herum profitieren. Wir fahren weiter in unserer Serie über den 360-Grad-Leiter und wollen heute uns mit der Frage beschäftigen, wie können wir Schwache stärken? Und wenn dir das Thema hilft, gib uns doch ein Like oder ein Feedback. Und für all diejenigen, die den Leiter-Podcast nur per Audio hören, übrigens, es gibt ihn auch als Video, respektive für die, die es nur auf Video sehen, es gibt ihn auch als Audiodatei. Gottes Segen.
Das ist der Leiter-Podcast von Matthias Theiss, wo Leiter lernen können, geistlich zu leiten.
In diesem Leiter-Podcast beschäftigen wir uns mit der Frage, wie können wir Schwache stärken? Denn wir haben festgestellt, wenn wir Menschen leiten, stellen wir fest, Menschen sind so unterschiedlich. Es gibt Starke, es gibt Schwache und wir haben in Hesekiel gesehen, wir haben es eigentlich mit 4 Kategorien von Menschen zu tun, besonders eben auch in einer Gemeindearbeit, im geistlichen Dienst. Und ich denke auf der anderen Seite, wir können diese Bilder auch ein Stück weit übertragen, manchmal auch in die Berufswelt. Wir haben gesehen, dass wir Starke fördern wollen, Verirrten und Verlorenen nachgehen wollen. Und heute beschäftigen wir uns eben mit dieser Frage, wie können wir Schwache, Kranke oder Verwundete wirklich stärken? Es geht zurück auf diese Bibelstelle aus Hesekiel 34, wo Hesekiel sagt, und das war ein Vorwurf und wir nehmen den ja sehr positiv, das Schwache stärkt ihr nicht, das Kranke heilt ihr nicht, das Verwundete verbindet ihr nicht, das Verirrte holt ihr nicht zurück. Und das Verlorene sucht ihr nicht, das Starke aber tretet ihr nieder mit Gewalt. Und wir wollen ja bessere Leiter sein und bessere Leiter werden. Nun, wer sind eigentlich die Schwachen? Hesekiel, er spricht hier von Schwachen, Kranken und Verwundeten. Und ich möchte es vielleicht so zusammenfassen, es sind Menschen, die in ihrer Wirksamkeit, in dem, was sie tun können, wie sie leben können, stark eingeschränkt durchs Leben gehen. Und die Ursachen, dass Menschen dort sind, die können vielfältig sein. Ich möchte nur 3 Beispiele erwähnen. Beispielsweise Prägungen von zu Hause oder von unserem Umfeld können Menschen dazu bringen, dass sie eingeschränkt sind. Persönliche Fehlentscheidungen können dazu führen. Und drittens aber auch körperliche oder genetische Einschränkungen. Und manchmal vergessen wir es, aber wir alle haben auch gewisse Anteile davon. Und wir werden noch sehen, das wird uns helfen. Nun, was heißt das Stärken? Stärken heißt nicht, dass alles perfekt wird im Leben eines Menschen, sondern ich möchte es so definieren. Schwache zu stärken bedeutet, Menschen so Hilfe erfahren zu lassen, dass sie ihren Alltag durch göttliche Ressourcen und wo nötig menschliche Unterstützung meistern können und darüber hinaus lernen, im Rahmen ihrer Möglichkeiten auch anderen zu dienen. Das heißt, es geht darum, dass Menschen wieder wirksam werden, ihren Alltag meistern. Und ich habe immer festgestellt, wenn wir auch Schwachen zeigen, dass sie auch eine Verantwortung, und wenn es nur in kleinem Maße ist, auch für andere haben, wirkt sich das sehr positiv auf ihre Entwicklung aus. Nun, wie können wir das machen? Der Apostel Paulus gibt uns eine ganz zentrale Schlüsselbibelstelle in 2. Korinther 1, Vers 4. Er sagt dort, wenn andere Menschen in Schwierigkeiten geraten, können wir ihnen den gleichen Trost spenden, wie Gott ihn uns geschenkt hat. Das heißt, es geht darum, aus dem, was wir mit Gott erlebt haben, aus dem, was uns geholfen hat im Leben, auch andere wieder zu beschenken. Nun, es gibt zu diesem Text 2 etwas extreme Auslegungen. Es gibt Menschen, die sagen, ja, man kann anderen nur dann helfen, wenn man genau dasselbe durchgemacht hat. Das ist das eine Extrem. Und das andere Extrem ist, dass, ja, spielt keine Rolle, ich kann jedem einfach helfen. Aber ich möchte das mal zum Überlegen weitergeben. Wenn ich nur denen helfen kann, die dasselbe erlebt haben wie ich, dann werde ich nicht vielen Menschen helfen können. Wenn ich auf der anderen Seite keine Ahnung habe, wie sich Not anfühlt, werde ich auch nicht helfen können. Und der Schlüssel ist der, dass wir Menschen verstehen und wissen, wie Gott Wege mit uns auch beschreitet, um uns zu helfen. Nun, wie können wir Schwache stärken? In unserem Kontext, also der Gemeindekontext, sage ich immer, gibt es eigentlich 5 Ebenen zur Hilfe bei Menschen. Und der erste, das sind Gottesdienste. dass Menschen dort sind, dass sie präsent sind, die Predigt auch nutzen. Und wie oft habe ich jemandem auch gesagt, der Hilfe gesucht hat, hast du nicht am letzten Sonntag das und das gehört? Und dann das zu vertiefen, mitzunehmen und anzuwenden. Das ist eigentlich, sagen wir mal, Top-Level der Hilfe, oder man könnte auch sagen, der Seelsorge. Die zweite Ebene, das ist die Kleingruppe, wo Menschen sich mitteilen können, wo Menschen erleben können, da wird für sie gebetet, dass sie den Dienst auch annehmen an anderen. Und darum legen wir auch so großen Wert darauf, dass jeder wirklich von uns auch in einer Kleingruppe ist. Die dritte Ebene, das sind dann 1-zu-1-Gespräche mit Menschen, die sich speziell Zeit nehmen, auch ein Maß an Empathie haben. Und dort ist einfach ganz entscheidend wichtig, was immer Menschen uns erzählen, es gibt überall in diesen Dingen absolute Vertraulichkeit bewahren. Ich glaube, das Schlimmste, was geschehen kann, ist, dass Menschen sich mit ihrer Schwachheit uns anvertrauen und dass diese Geschichten auf irgendeine Art und Weise weitergehen. Und dann die vierte Ebene, das ist die seelsorgerliche Hilfe. Das ist wirklich das Gespräch, das sind Taten von Mitchristen. Und im erweiterten Sinn, sage ich, ist da auch die professionelle Seelsorge dabei. Das heißt Menschen, die entsprechend auch ausgebildet sind. Und ich bin Gott sehr dankbar, dass wir bei uns Beratungsstellen haben. Und ich denke, viele, viele Gemeinden, viele Kirchen haben mittlerweile etwas Ähnliches oder es gibt gute seelsorgerliche auch Begleitung. Und die fünfte Ebene, ich nenne das mal die rein berufliche Ebene, das ist dort, wo Menschen Unterstützung bekommen durch Medizin, Coaching oder dann eben auch in dem Sinn professionelle Seelsorge. Und ich glaube, es ist wichtig, dass man diese verschiedenen Ebenen nicht nur kennt als Leiter, sondern der Grundsatz gilt eigentlich, je mehr Hilfe jemand braucht, desto mehr Ebenen sollten involviert sein. Und ich muss sagen, in den letzten Jahren haben wir bei uns ein sehr, sehr gutes Miteinander auch bekommen in der Kirche, auch mit Ärzten, die gesehen haben, hey, weißt du was, die Kirche ist zwar nicht fachkompetent wie wir beispielsweise im Medizinischen, aber sie haben auf der anderen Seite eine ganz wichtige soziale Funktion und das kann man auch, da gibt es immer wieder auch sehr, sehr schöne Begegnungen, wo beispielsweise jemand, der Hilfe sucht, das auch möglich macht, dass man sich auch mal austauschen kann. Ich glaube, was ganz wichtig ist, wenn wir Menschen helfen wollen, ist unser Menschenbild. Es gibt eigentlich zwei Lehrextreme. Entweder, dass wir denken, der Mensch sei einfach durch und durch gut und nur das Leben oder Umstände hätten ihn zu dem gemacht, was er ist. Und dann hätten wir biblisch ein Problem. Ich komme dann gleich noch darauf. Auf der anderen Seite gibt es ein Lehrextrem, das sagt, der Mensch ist einfach nur schlecht. Er kann gar nichts Gutes überhaupt auf irgendeine Art vollbringen. Ich glaube, was uns die Bibel lehrt, ist, dass jeder Mensch von der Sünde tiefgreifend geprägt ist. Die Bibel sagt dem, er ist ein Sünder. Ich habe das damals bei meiner Berufung so festgestellt. Sag mal, das, was Paulus sagt, in mir steckt nichts Gutes. Und habe gesehen, wie eigentlich so meine Selbstsucht mein ganzes Leben durchzogen hat. Und ich habe damals zum ersten Mal wirklich auch verstanden, hey, ich brauche Erlösung, und zwar von mir selbst, von meinem eigenen selbstsüchtigen Wesen, das ich auch Gott nicht so schnell unterstellen will. Und das ist wichtig, dass wir das vor Augen haben. Aber was die Bibel eben auch sagt, dass wir durch Jesus umfassend befähigt werden, das Richtige, und zwar aus innerer Überzeugung zu tun und dann auch Kraft bekommen, es auch zu tun und umzusetzen. Und das ist etwas, das ich immer wieder auch wunderbar erlebe, wenn wir ausdiskutiert haben, wenn wir alle menschlichen Tricks, sagen wir, irgendwo auch verfolgt haben, viele gute Ideen auch. Am Schluss, der Turbo, der kommt dann, wenn Menschen erfahren, Gott hilft. Das Gebet hat wirklich eine ganz, ganz große Kraft. Wie können wir nun helfen? Ganz 1-zu-1. Das Erste ist, wir brauchen von Gott die Empathie für Menschen, und zwar, dass wir den Menschen verstehen wollen. Und ein großer Schlüssel dazu ist die Frage, was sind deine Ängste, was sind deine Sehnsüchte in deinem Leben? Ein guter Zuhörer zu sein. Ein Bild hat mir mal sehr geholfen dafür, und zwar, wenn wir mit Menschen 1-zu-1 sprechen, das heißt, wir haben die Möglichkeiten ausgeschöpft von Gottesdienst und Kleingruppen und kommen irgendwo ins Gespräch 1-zu-1 mit ihnen, dann stellen wir unsere Ohren eigentlich in zwei Richtungen auf. Das eine Ohr ist für den Menschen und das andere Ohr, und das finde ich eben ganz, ganz wichtig und zentral, vergessen wir manchmal, ist für Gott. Wo wir hören und fragen, Herr, die Person erzählt das und das. Was ist dein Empfinden? Was sind deine Gedanken? Ich glaube, was ganz wichtig ist, sehr oft fangen Menschen irgendwo auch seelsorgerlich, denke ich, wirklich an der falschen Ebene an, und das ist das, wie war deine Kindheit? Konstruktive Seelsorge, ich sage mal, nicht professionell in der Gemeinde, sollte einen salutogenesischen Ansatz nehmen. Das heißt, wir zielen dort darauf hin und sagen, wo möchte Gott hin mit einer Person? Und meines Erachtens die hilfreichste Frage dazu ist die, was erhoffst du dir von diesem Gespräch? Wohin möchtest du, dass die Reise geht? Das gibt eine Orientierung für die Zielsetzung auch im Gespräch. Und dann haben wir es natürlich auch mit Hindernissen zu tun. Was hindert dich denn, das zu erreichen? Menschen haben ein Problem mit ihren Gedanken, Sorgen, zwischenmenschlichen. Und was hindert dich, das zu erreichen? Und da kommen wir sehr oft auf Ängste, kommen wir sehr oft eben auch zu sprechen auf den Eindruck, den Menschen haben, was andere über sie denken und so weiter. Und dann können wir sicher einen Schritt weitergeben. Was denkst du, welche Prägungen, Erlebnisse könnten dazu geführt haben, dass es dir so geht, wie es dir geht? Und das öffnet eigentlich die Antwort auf zwei Ebenen. Und zwar das eine ist eine Reflexion, was ist von außen in mein Leben hineingekommen? Und auf der anderen Seite, was ist durch mich selbst in mein Leben hineingekommen? Es ist so interessant, dass uns die Bibel eigentlich Mut macht, uns nie als Opfer zu sehen, sondern als Menschen, die durch Jesus Christus durchaus Möglichkeiten haben, zu Entscheidungen und zu guten Werken und Wegen eben auch befähigt werden. Und dann ist sicher nachher noch so die emotionelle Frage, die wir Menschen stellen sollten. Hey, welche Emotionen hast du? Was geht in dir ab? Und weil ich merke, so oft wüssten Menschen eigentlich, was richtig und gut ist, aber die Emotionen, Ängste, Zorn vielleicht auch, Enttäuschungen hindern sie dann eben auch, die nächsten Schritte zu gehen. Ich glaube, vier Ziele gibt uns die Bibel, die wir in diesen Gesprächen vor Augen haben sollten, die uns sehr helfen werden in der Begleitung von Menschen. Das eine ist, das Zentrale ist Versöhnung mit Gott. Paulus sagt, wir sind Botschafter der Versöhnung. Wenn Menschen nicht versöhnt sind mit Gott, wird es sehr schwierig sein, dass sie Hilfe von Gott eben auch in Anspruch nehmen. Wenn Menschen anfangen können zu beten, Gott zu vertrauen, dann findet eben auch Hilfe, geistliche Hilfe, und das ist ja unser Motto in unserem Leiter-Podcast, geistlich leiten, dann findet wirklich vom Geist Gottes her Hilfe statt. Das zweite ist Versöhnung mit sich selbst. Das heißt, nicht nur mit Gott versöhnt zu werden, sondern auch mit sich selbst annehmen zu können, die Vergangenheit irgendwo auch annehmen zu können, Lebenssituationen annehmen zu können. Und das dritte ist, versöhnt zu werden mit anderen. Da geht es darum, dass wir lernen, anderen zu vergeben. Und ich sage mal, Vergebung im biblischen Sinn ist nicht nur eine Sache, die wir einmal tun, sondern es ist ein Lebensstil eigentlich, den wir lernen und praktizieren sollen. Und dann der vierte Schritt, das vierte Ziel ist, umsetzbare Schritte zu einem neuen Denken und der praktischen Lebensgestaltung zu bekommen. Ich möchte nur ein ganz praktisches Beispiel machen. Begleite jemanden, der unglaubliche Sorgen hat in seinem Leben. Und ich habe dann Folgendes gemacht. Ich habe dann so einen Monatskalender, der hat so ein Monatsmotto jeden Monat drauf. Und dieser Kalender hängt wirklich zentral nun in dem Haus dieser Person. Und die Person geht x-mal vorbei am Tag und sieht, hey, dies ist beispielsweise der Monat der Heilung. Und dann steht irgendwie, Gott ist dein Heiler. Und es tut ihr gut, diese Wahrheiten eben auch in ihr Denken zu integrieren, jeden Tag neu. Und ich möchte euch ein kurzes Beispiel erzählen, jetzt auch von einer Person, die ich begleitet habe und der geholfen wurde durch unsere Gemeinde. Eigentlich eine Person, die total überfordert war. Ich nenne sie mal Ida. Ida, sie lebt mit ihrem Mann, der schwerst dement ist und einst erfolgreich war, unter einem Dach. Die Situation wird so schwierig, dass der Mann aus der oberen Etage ins Erdgeschoss runter muss, weil er die Treppe nicht mehr laufen kann und kann nur noch dort wohnen. Und Spitex kommt vorbei, die haben die ganzen menschlichen Hilfen auch herzugezogen. Aber letztlich ist sie überfordert, weil so viele Menschen ständig in die Wohnung kommen. Ebenso die Kinder, die haben genug mit den eigenen Kindern. Und es fehlt ihr total an Kraft, an Perspektive und an harmonischen Momenten. Es geht so weit, dass die Ehe, die eigentlich immer unter Beschuss war, gerade durch diese Situation noch mehr unter Beschuss ist. Und es gibt keine harmonischen Momente mehr. Und dann haben wir angeschaut, wie können wir die Situation wirklich entschärfen. Und nach 12 Monaten Gesprächen und Überzeugungsarbeit hat dieser Mann unter Gottes gnädiger Fügung zu einem Ja gefunden, in einer Institution zu wohnen. Und das hat etwas ganz Gewaltiges ausgelöst. Es hat eine enorme Entspannung ausgelöst, zu Hause und auch für den Mann. Und es ist genau das eingetreten, was wir der Frau vorausgesagt haben. Weißt du, wenn du dich nicht mehr um den alltäglichen Kram kümmern musst, mit allem drum und dran, dann kannst du wieder Beziehung pflegen. Und es ist genauso gekommen. Und ich hatte Tränen in den Augen, als ich dann im Laufe der Geschichte gehört habe, weißt du, er hat mir zum ersten Mal einfach wieder gesagt, mein liebes Schätzeli, ich habe so Freude, dich heute zu sehen. Das war ein Satz, den hatte sie 20 Jahre lang nicht gehört. Und begleitend haben dann beide aber eben auch Stärkung in ihrem Glauben erlebt durch treffende Bibelstellen. Einzelne Bibelstellen, die sie nicht überfordert haben, haben wir angeschaut. Bibelstellen, die Mut gemacht haben. Wie gesagt, die haben wir sichtbar in der Wohnung dort aufgehängt und haben angefangen, das Denken zu erneuern. Ganz langsam. Denken zu erneuern braucht Zeit. Das Zweite ist, es gab Gebet. Gebet zur Versöhnung auf all diesen Ebenen, die ich vorher angesprochen habe. Die Gottesbeziehung wurde wieder gestärkt und auch ihr persönliches Gebetsleben und auch die Teilnahme an den Gottesdiensten. Das heißt, von der ganz praktischen Hilfe ging es dann über zur geistlichen Hilfe, dann wurde die wieder möglich. Und so hat dieses Ehepaar enorm Hilfe gefunden. Und zwar, man könnte eigentlich sagen, durch 360 Grad Hilfe. Das erste ist, sie haben kleine, einfache Ziele bekommen, die sie wirklich in den Wochen, wo wir sie begleitet haben, umsetzen konnten. Die haben geistliche, stärkende, persönliche Begleitung bekommen. Die Gemeinde wurde einbezogen. Es gab organisatorische Maßnahmen, die geholfen haben. Und hier in dem Fall war es wirklich nötig, so Spezialisten wie Ärzte, Pfleger und Institutionen mit ins Boot zu nehmen. Und die Situation, wie sie sich heute darstellt, ist nicht einfach perfekt, aber sie ist lebbar. Und darum geht es ja, dass Menschen Hilfe bekommen, wieder mit dem Alltag zurechtzukommen und womöglich eben auch ein Segen für andere zu sein. Wenn wir Menschen so helfen wollen, möchte ich dir noch ein paar Dinge auch für dich persönlich mitgeben. Das eine ist, dass wir Grenzen respektieren. Und zwar die eigenen Grenzen. Wir müssen uns eingestehen, egal wie gut das wir denken, wir sind, wir können nicht allen selbst helfen. Manche Menschen, die müssen wir weiterleiten. Und bei manchen Menschen müssen wir sagen, können wir ihnen nicht helfen. Und ich glaube, das entlastet eben auch, dass wir nicht denken, wir seien der Heiland der ganzen Welt. Das Zweite ist, dass wir die Grenzen eben auch der Schwachen erkennen und anerkennen. Eine beispielsweise ist der, wir können nicht über den Willen eines Menschen entscheiden. Den müssen wir immer respektieren. Bei aller Motivation, und ich habe schon viele gesehen, die wurden so frustriert, weil Menschen nicht getan haben, nicht gemacht haben, was auch immer, sich nicht verhalten haben, wie man es sich gewünscht hat. Da müssen wir solche Grenzen auch respektieren. Und ich habe das mehr als einmal gehabt, da habe ich gesagt, hör mal, an dieser Stelle kann ich dir so nicht weiterhelfen, weil ich habe den Eindruck, die Hilfe kommt bei dir nicht an. Ich denke, es ist gut, wenn du dir woanders Hilfe suchst. Und dann müssen wir auch die Grenzen des Lebens respektieren. So sehr wir es uns auch wünschten, dass alle Menschen happy, clappy, Vollgas durchs Leben gehen können, die Bibel zeigt uns aber auch, dass niemand einfach perfekt in den Himmel kommt. Die ganze Schöpfung, heißt es, sehnt sich nach der endgültigen Erlösung. Und ich glaube, es gilt auch dabei, für uns selbst, aber auch für andere, versöhnt zu werden mit Grenzen und Schwachheiten, die wir in unserem Leben haben. Das Zweite ist, dass wir uns lernen, auch persönlich abzugrenzen. Und ich glaube, das ist ganz besonders wichtig für Menschen mit viel, viel Empathie, die mitfühlen können, die spüren, was geht dem anderen vor. Und warum? Gesundes Erbarmen darf nicht primär menschlich geprägt sein, sondern wir müssen dorthin finden, dass es von der Agape-Liebe, von Gottes Liebe her geprägt ist. Dann kann ich gesund mitverstehen, mitempfinden, göttliche Liebe zeigen, kann ich mich auch auf gute Art und Weise abgrenzen und muss die Probleme von anderen Menschen nicht nach Hause nehmen oder, was weiß ich, dass sie mich so sehr belasten, dass ich vieles andere nicht mehr tun kann. Ich kann aber dadurch auch, dass ich sage, Herr, gib mir deine göttliche Liebe, mich auch emotional in dem Sinn positiv abgrenzen, dass wenn ich denke, die andere Person wäre ja eigentlich noch sympathisch, dass ich vielleicht Gefühle entstehen lasse, die nicht hilfreich sind für die Begleitung und für die Hilfe von Menschen, sowohl positiv wie auch negativ. Und die Liebe Gottes tut noch etwas. Wir lernen, dass wir letztlich nie aufgeben, dass wir bei jedem Menschen irgendwo die Geduld haben zu sagen, hey, die Liebe gibt nie auf. Nicht, dass wir nicht Grenzen setzen, aber dass wir sagen, hey, bei Gott sind irgendwo noch alle Dinge möglich. Und mit diesen paar Gedanken möchte ich dir Mut machen, egal wie du tickst, die Schwachen nicht aus den Augen zu verlieren. Sei es, dass du sagst, hey, ist nicht so mein Ding, dann such dir Menschen in deinem Umfeld, die sich den Schwachen widmen können. Wir müssen als Leiter nicht alles tun. Und hier vielleicht nochmal ein Grundsatz, der mir sehr geholfen hat. Kein Leiter muss alles tun. Aber gute Leitung ist die, darauf zu achten, dass das, was notwendig ist, geschieht. Und das sind nicht immer wir der Schlüssel, schön, wenn wir sein können, aber auch indem wir wirklich Hilfe von anderen in Anspruch nehmen. Und ich finde das so toll, wenn man das dann noch in einem Team oder in einer Mitarbeiterschaft erleben kann. Und so, dass wir vielen Schwachen helfen können, ihr Leben zu meistern und ein Segen für andere zu werden.
Danke fürs Reinhören in den Leiter-Podcast. Wenn dir diese Episode etwas gebracht hat oder du noch Fragen hast, dann melde dich doch bei uns. Du kannst dies per E-Mail oder in der Kommentarfunktion bei leiterpodcast.church tun. Wir würden uns freuen, von dir zu hören. Du kannst den Leiter-Podcast auch abonnieren, damit du ihn nicht verpasst, ihn nochmals hören oder ihn an dein Team weiterleiten. Jeden ersten Freitag im Monat erscheint eine neue Folge. Vielen Dank, dass du dabei warst und bis zum nächsten Mal.